Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode vom Schaubefehl Podcast, eurem Filmpodcast, wenn es mal wieder um Hot Takes und Verrisse von Klassikern geht. Und bei mir ist wie immer der liebe Matze.
Bonjour.
Ja, es ist die Folge nach dem Jubiläum, nach dem Kongfather. Wir haben in der letzten Folge zwei renommierte Klassiker, vielleicht nicht mit allem Ruhm bekleckert, denen die HörerInnen vielleicht gerne hier und da gehört hätten, aber ich muss auch nochmal Revue passierend sagen, wir haben mehr Zuspruch oder zumindest Akzeptanz erfahren, als ich dachte.
Zumindest du mit deiner Reichweite. Bei mir ist es halt so, ja, er hat irgendwas gesagt, cool.
Er hat was gesagt, tötet ihn. Muss ich sagen, gerade beim Paten war ich doch begeistert und also überrascht, aber auch begeistert, dass A, doch so viele Leute meinten, ja, sehe ich auch so. Also von wegen, danke, bin mit der Meinung alleine. Also mehr Leute, als ich annahm, können mit dem auch nicht so viel anfangen. Und aber auch sonst habe ich jetzt wenig oder es gab ein, zwei Kommentare von wegen, wir müssen dich aufhängen, aber die waren, glaube ich, hoffentlich eher Spaß gemeint.
Ich bin's gewohnt.
Aber nein, also insgesamt wirklich sehr positiv, das Feedback, aber wir haben ja auch, glaube ich, sehr deutlich gemacht und auch das war ein Feedback in der Folge, dass wir die Filme einfach aus persönlichem Grund nicht so stark fanden, wie vielleicht der Konsens ist, aber wir haben gut rübergebracht, warum, und wir haben den Film ja trotzdem ihre Daseinsberechtigung und auch den Erfolg, den sie haben oder die Akzeptanz, die Stellung, die sie haben, zugesprochen. So, von daher, da haben wir, glaube ich, gut umgegangen mit diesen beiden Filmen, trotz aller Kritik, sage ich mal. Von daher, vielen, vielen Dank für das sehr schöne Feedback und konstruktive Feedback dazu. Das kennt man ja sonst auch deutlich anders. Ja, und heute haben wir eine, ja, doch wieder sehr spezielle Mischung, möchte ich sagen, von den Genres her, vom Stimmungsbild der beiden heutigen Filme her. Das wird mal wieder sehr aneinander vorbei. Aber das hatten wir ja schon öfter hier. Es muss ja nicht immer zusammenpassen. Aber wir befinden uns zumindest zeitlich wieder halbwegs im gleichen Gefilde, was wie immer nicht geplant war. Ihr wisst mittlerweile, dass da, der hat irgendwie die Jahresuhr spielt da irgendwie immer mit rein bei uns. Und ja, ich würde sagen, ohne langes Larifari. Matze, was hast du dir denn angeguckt und wie fandst du es?
Ich möchte nur noch mal kurz vorher erwähnen, falls André das nicht alles rausschneidet. Hier ist jetzt ein Hund mit im Aufnahmezimmer. Wenn er bellt oder knurrt, Entschuldigung.
Ach so, genau. Nee, würde ich einfach sagen, als Disclaimer, genau. Ich glaube, jeden Knurren oder jedes Wuff oder irgendwas kann man nicht rausschneiden. Das ist wie bei uns, wenn unsere Katzen im Aufnahmeraum mal mit sind. Wir bitten, das zu akzeptieren. Außerdem ist ein Hund süß. Stell dir einen süßen Hund vor und dann ist es gar nicht so schlimm.
Ja, ich habe mich nach Brasilien begeben, in die City of God.
Schon als kleiner Junge wollte ich immer raus hier. Wir wuchsen am Rand von Rio auf. In der Gegend namens City of God, die Stadt Gottes.
Halt!
Damals glaubte ich, die Wild Angels wäre die gefährlichste Gang in ganz Rio de Janeiro.
Was ist, Cabellera?
Ich bin verknallt in dich.
Mein Portugiesisch ist non-existent, deswegen, ich weiß nicht, ob es Cidade de Deus ausgesprochen wird oder ob da irgendwelche anderen Laute drin vorkommen. Der Film kommt aus dem Jahr 2003 oder 2, je nachdem, wen man fragt. Das ist irgendwie unterschiedlich. Regie geführt hat Fernando Meirelles. Der hat auch später noch relativ viel gemacht, zum Beispiel Der ewige Gärtner oder Die Stadt der Blinden. Er hatte dann irgendwie nach 2011 hat es ihn wieder zu diesem Thema gezogen, hat eine Serie dazu gemacht und eine Dokumentation zu diesem ganzen City of God Ding und hat dann 2019 war der, glaube ich, für Netflix, wenn ich mich nicht irre, die zwei Päpste gedreht.
Mhm, genau.
Und die IMDb führt auch noch Katja Lund als Co-Director auf. Im Cast haben wir so absolute Weltnamen wie Alexandre Rodriguez als Buscapé, Leandro Firmino als Locke, Felipe Hagensen als Benet, und Matthäus Nachtergale als Karotte. Woran das Ganze liegt, dass man von diesen Menschen noch nie was gehört haben, mit Ausnahme des Schauspielers von der Figur von Karotte und Manet, sind das alles Laien. Denn Mireilles hat die Schauspieler allesamt, gerade die Teenager, aus den Armutsvierteln in Rio sozusagen rekrutiert. Die haben einen 6-monatigen Theaterworkshop gemacht, in dem sie ganz, ganz viel improvisieren sollten, was dann auch später im Film so ein bisschen die Authentizität wahren sollte. Das Ganze basiert auf einem Buch von Paolo Linz, der aus der City of God kommt, ähnlich wie der Hauptdarsteller der Hauptfigur, Buscapé. Witzigerweise ist die allerdings, wenn ich jetzt das richtig verstehe, in der Wikipedia hinzugedichtet worden. Dieser starke Fokus auf ihn als Fotografen gab es nicht. Stattdessen ist das Ganze wohl noch verzahnter und verzweigter. Und dann das Buch, die Vorlage, bietet irgendwie 40 Geschichten.
Genau. Das sind alles so quasi so Mini-Stories in so einem riesen Setting eben, Universum. Und die haben es halt runtergedampft hier, genau. Und diese Leitperson dazu erfunden, damit es halt einfacher für den Kinozuschauer zu folgen ist, genau.
Der Film, ich war immer der Überzeugung, dass der einen Oscar für bester fremdsprachiger Film gewonnen hatte, irgendwie. Ist nicht so, denn er hatte nur 4 Oscar-Nominierungen. Einmal für den Director, fürs Editing, für die Kamera und fürs beste Adapted Screenplay. Er hat allerdings auch keinen davon gewonnen. Und wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, gerade gegen Ende, weißt du noch, wer die Synchronsprecher sind? Weil ich habe ihn mir jetzt auf Deutsch angeguckt.
Ich weiß halt nur, also das hatte ich mir, das kam mir direkt wieder in den Kopf. Ich weiß nur, dass der Erzähler im Deutschen von Xavier Naidoo gesprochen wird.
Richtig.
Sonst war ich nicht mehr, jetzt bin ich nicht mehr so ganz drin, wer es alles war.
Damals offensichtlich noch ohne Aluhut.
Ja, aber nah dran am Adrenochrom, ne?
Ja. Nee, der andere, nämlich der Locke, der Hauptantagonist der gesamten Geschichte, ist Daniel Felo, bekannt als Leon Moreno aus GZSZ.
Okay.
War ja auch irgendwie super weird, als der Name auftauchte. Ich so, wow.
Und du so, Moment, das ist doch mal eigentlich mein TV-Movie-Metier.
Ja, wirklich. Wobei er jetzt länger nicht mehr vorgekommen ist. Den Film gibt es auf mehreren DVDs, interessanterweise allerdings nur eine Blu-ray-Fassung. Ist halt eine ganz normale Amaray von Konstantin Film. Da und auf den ganzen Streaming-Portalen gibt es ihn leider nicht umsonst, sondern entweder nur als Laie oder als Kauffilm. Ich habe ihn jetzt bei Prime ausgeliehen. Und zu der Qualität, der Sound ist ein bisschen merkwürdig abgemischt. Die Geräusche waren meistens sehr viel lauter als die Dialoge, was dazu geführt hat, dass ich gerne, weil Dorgo neben mir schlief, hoch und runter gepegelt habe. Weil wenn irgendwie krass geschossen wurde, war es immer so, oh Gott, ich bin wieder wach, gefühlt. Das war mal ein bisschen ätzend.
Generell ja ein großes Problem, mal wieder bei Synchrofassungen, die einfach nicht vernünftig abgemischt sind, immer wieder nervig, ja.
Der Film hat auf der IMDb eine 8,6 und ist demnach auf der Top 22 der 250 besten Filme auf der IMDb. Was ich nicht vermutet hätte. Ich wusste, der ist beliebt, aber so beliebt ist schon krass. Und bei Letterboxd hat er eine 4,4, was auch unfassbar gut ist. Zu meinen Erwartungen. Ich hatte das, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Ich hätte gedacht, dass der Film in die Richtung Misery-Porn geht. Das heißt, alles ist scheiße, alles ist doof und es wird nur noch schlimmer und wir gucken den Figuren dabei zu. Das beste Beispiel in dem Sinne ist, glaube ich, hier Requiem for a Dream von Darren Aronofsky, den ich ganz, ganz großartig finde, den ich allerdings auch nur 2-mal gesehen habe in meinem Leben, weil ansonsten ist alles, man kommt nicht unbedingt mit guten Gefühlen aus so einem Film. Und was ich halt noch wusste, es geht um Jugendbanden. Daumen hoch. Aber um jetzt mal aus der OFDB zu zitieren. Und das wird jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen merkwürdig, was Namen angeht. Brasilien in den 60ern. Das Tender-Trio raubt Motels und Tankwagen aus. Die Jüngeren beobachten und lernen schnell. Zu schnell. Etwa 10 Jahre später. Lil Z hat sich ausgebreitet. Ihm gehört jetzt die ganze Stadt. Rivalisierende Banden werden ohne Gnade niedergemetzelt und vertrieben. Nur sein bester Freund Benet kann ihn einigermaßen zur Vernunft bringen. Rocket will weder zu Lil Z noch zu einer der anderen Banden gehören, die in der City of God herrschen. Er will sich nur seiner Fotografie widmen. Bis jetzt konnte er sich noch aus dem Wahnsinn heraushalten. Doch in den 80ern eskaliert die Situation zwischen den letzten beiden Gangs. Prime hatte diese schöne Funktion, dass man immer gucken kann, woher man Schauspieler noch irgendwie kennt.
Dieses X-Ray, genau, ja.
Das ist eigentlich ganz super. Wo ich halt sehr verwirrt war, dass die gesamte Zeit, die Buscapé ist halt schon ein sehr merkwürdiger Name und auch Locke, bei dem kann ich es halt noch verstehen, weil, ne, Spitzname und so. Da wurden allerdings dann immer, und ich vermute, das kommen irgendwie aus der US-Fassung, die Namen wie Lil Z oder Rocket angezeigt. So, was zur Hölle, was soll das hier alles? Wie gesagt, ich habe ihn auf Deutsch geguckt, dementsprechend werde ich diesen Namen auch verwenden. Das Ganze fängt enorm anstrengend an und hat einen Kniff, den ich meist ja etwas langweilig finde. Nämlich, dass das Ende des Films kurz an den Anfang geschnitten wird. Man wird in die Action reingeworfen und dann wird gesagt, so und jetzt einmal zurück aufs Leben. Es ist dieses Musiker-Biopic-Ding, was in Walk Hard auch so herrlich verarscht wird. Mit Dewey Cox muss einmal vor seinem Auftritt über sein gesamtes Leben noch mal nachdenken.
Ja, genau.
Und sowas Ähnliches ist es halt hier. Es ist nicht ganz so platt, aber war schon so, okay, ja, Klischee abgehakt. Und direkt am Anfang wird auch sehr deutlich, dass der Film aus den frühen 2000ern kommt. Denn wer dachte, bei Taken 3 wird viel geschnitten, wenn der Liam Neeson über einen Zaun hüpft, hat die Anfangsszene von City of God nicht gesehen. Das ist schon krass. Aber wie gesagt, es kommt aus den frühen 2000ern. Ich würde mal behaupten, dass das Usus war und damals noch recht normal. Ich war auch verwirrt über die Oscar-Nominierung fürs Editing, aber naja, merkwürdig.
Andere Zeiten, andere Nominierungen.
Das Ding ist halt, also zu diesem Zeitpunkt war ich es noch, je länger der Film dauert, umso mehr gewöhnt man sich einmal an den Stil und umso mehr fallen auch einfach Sachen auf. Der Film ist enorm schön in dem, wie er Sachen zeigt. Die Szene, die mir da am meisten im Kopf geblieben ist, ist die mit dem Zimmer, wo die Drogen vertickt werden, wo man eigentlich nur eine feste Kamera in der hinteren Wand des Zimmers hat und ansonsten halt die gesamten handelnden Figuren da drin gezeigt werden, aber komplett starr. Und von all solchen Spielereien hat der Film erstaunlich viel, was super cool ist. Zur Geschichte. Das Ganze ist enorm komplex. Man hat super viele Figuren und ich verstehe das absolut, dass man sich den Buscapé genommen hat, um das Ganze irgendwo zu verorten, damit der Zuschauer einen Anker hat und nicht einfach die gesamte Zeit hin und her geworfen wird und überhaupt keine Ahnung hat, wie ihm geschieht. Allerdings kann man dem Ganzen genau dadurch super gut folgen. Es ist nämlich nicht kompliziert. Man hat so eine einen groben Kern an handelnden Figuren, die immer mal wieder wichtig sind, wie zum Beispiel halt Buscapé oder Locke. Und der Rest faltet sich so von da aus. Und man bekommt so ein unfassbar gutes und so einen guten und krassen Überblick, wie es sein muss, da zu leben. Denn diese City of God gibt es wirklich. Das ist wirklich ein Vorort von Rio.
Mhm.
Der Autor ist da eben auch aufgewachsen.
Ja, genau.
Dadurch, dass man immer wieder einzelne Figuren in den Fokus nimmt und mit denen ihre, also mit denen die Zeit verbringt, ist dieses ganze Thema eigentlich auch nie langweilig. Ich finde, wir haben das häufig genug hier gesagt, vor allem auch in der letzten Folge, so dieses ganze Gangster-Ding kann ich mir halt abschmieren. Ich finde das nicht interessant und so Jugendbanden und Bandenkriminalität zählt für mich da auch irgendwie mit rein. Also es sind alles Themen, wo ich mir denke, boah, nee, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Allerdings ist es hier dadurch, dass man sehr schnell zwischen Figuren, zwischen einzelnen Geschichten und auch in der Zeit immer wieder voranschreitet, hat der Film so einen schönen Flow, der einem nur selten irgendwie Zeit zum Atmen lässt. Der hat ein enorm starkes und hohes Pacing. Und wenn er einem mal Ruhe gibt, dann macht er das enorm geschickt und eigentlich in Zeiten, in denen man sich denkt, nee, jetzt ist Ruhe, doof, bitte mach schnell weiter. Das Ganze ist enorm unangenehm. Und meine Verlobte hat einen Teil mitgeguckt und sie konnte sich daran erinnern, dass sie den in der Schule gesehen hatte. Es ist ein idealer Schulfilm, in meinen Augen. Und sie fand den damals schon auch dieses Mal wieder enorm bedrückend. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Wort, um das Ganze zu beschreiben. Fällt das jetzt in diesen Bereich Misery Porn? Finde ich nicht. Denn der Film hat immer wieder so seine einzelnen Hoffnungsschimmer und seine irgendwie sympathischen Momente. Die größte Figur in der Richtung ist zum Beispiel Benet. Der ist halt, er ist ein Dealer, er ist vertickt Drogen, macht Leute abhängig, aber irgendwie ist der Kerl halt auch sympathisch. Und das wird ja auch häufiger gesagt, dass er eigentlich zu gut ist, um Gangster zu sein. Was ihm ja irgendwann auch teuer zu stehen kommt. Hashtag Spoiler, Hashtag nicht überraschend. Und in dem Zusammenhang auch noch mal, es gibt Szenen, auch wenn der Film jetzt nicht nur schlimm und schlecht ist, wo ich echt schlucken musste. Bei dir ist ja die letzte Sichtung so ein bisschen her. Diese gesamte Geschichte mit dem Kind, mit der Kinderbande, die von Locke dann aufgemischt wird erstmal, das ist schon echt übel.
Ja.
Also da, ja, überkam es mich so ein bisschen. Und auch wie das Ganze denn aufgelöst wird, dass man so eine Art, ja, so eine Art Ringschluss hat. Denn der gesamte Kreislauf der Gewalt ist halt irgendwie in dem gesamten Konstrukt, was man da hat, ist nicht zu durchbrechen. Irgendwie ist das so die Message, die man da mitbekommen hat. Und das ist halt, es gibt halt Leute, die herauskommen, wie halt Buscapé, einfach weil er zu gut ist für dieses Viertel. Es gibt ja da seinen Versuch, ja, Leute umzubringen oder Geld zu klauen oder so, was er einfach nicht machen kann, weil er zu gut ist. Der schafft es dann irgendwie, aber die Menge an Toten ist halt schon bedrückend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wollte schon vorher nicht so unbedingt nach Mittel- und Südamerika. Der Film ist keine gute Werbung für Brasilien.
Nee. Mal abgesehen von der aktuellen Corona-Politik, die ist auch keine gute Werbung für Brasilien. Aber der Film tatsächlich auch nicht. Nee, also das ist halt immer das Ding. Das ist ein bisschen wie bei Million Dollar Baby. Nicht Million Dollar Baby,
Quatsch. Slumdog Millionär.
Slumdog Millionär, genau. Slumdog Millionär. Genau das Gleiche. So, man bekommt irgendwie so ein man fühlt sich dann, wenn man den Film schaut oder so eine Art von Film schaut, mit so einem Setting, und man bekommt diese Gedanken von wegen so, boah, da will ich ja eigentlich nicht gerne sein. Ich habe immer auch so ein bisschen Angst, dass ich damit quasi einem, natürlich auch im Land Unrecht tue. Natürlich ist nicht alles von dem Land so. Aber natürlich gibt es diese Slums natürlich. Und da geht es mitunter halt so zu, wie in diesem Film gezeigt. So, das ist halt natürlich nah dran. Zwar filmisch aufbereitet, aber trotzdem diese Gewaltspiralen, auch eben gerade in Bezug auf Jüngere, diese Perspektivlosigkeit, die gibt's halt. Und deswegen ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Wie gesagt, ich versuche da immer so ein bisschen natürlich im Blick zu behalten, dass, dass man natürlich das jetzt nicht komplett auf ein Land spezifizieren darf, aber sicherlich auf Regionen. Und klar, also von der Seite her, einladen ist es nicht, nee.
Und ist es halt auch in dem Sinne noch mal so ein bisschen mehr bedrückend, ganz einfach, weil ich war in Südafrika ja vor ein paar Jahren im Urlaub und das war halt irgendwie, ja, es hat sich ähnlich angefühlt, wenn man an diesen Wellblechsiedlungen vorbeigefahren ist und 2 Meter weiter stehen halt fette Hütten. Das ist in Südafrika natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber dieses Gefühl kriegt man irgendwie nicht so schnell raus und das hatte ich auch hier. Ich hab mich schlecht gefühlt, dass man ja doch irgendwie dann eher in Wohlstand lebt. Wenn das in irgendeiner Form Sinn
ergibt. Ja, total. Ich meine, überleg dir doch mal, das ist ja sowieso eigentlich so eine kleine Perversion von uns westlichen Menschen, dass wir gerne in Regionen fliegen. Zum Beispiel Ägypten ist auch so ein Ding. Du fliegst nach Ägypten, machst irgendwie Urlaub in so einem Resort und an den Eingängen stehen quasi Leute mit Kalaschnikows, weil die halt das abschirmen vor Angriffen. Also musst du halt mal überlegen, so, also, weißt du, was ich meine? Wo man so teilweise Urlaub macht, obwohl eigentlich drumherum alles scheiße ist, aber du fliegst halt irgendwo hin, wo so eine kleine heile Welt für dich ist, nur um mal rauszukommen. Das finde ich eben so ein bisschen, ja, wie gesagt, hat immer so einen Beigeschmack. Ich meine, jetzt aktuell natürlich fliegt man eh nicht, aber
ich find, die Tendenz, das ist halt auch immer irgendwie, ich weiß nicht, ich bin auch nicht so der Urlaubstyp. Keine Ahnung, ob das da irgendwie mit reinspielt. Ich habe irgendwie das Gefühl, schon in irgendeiner Form.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich bin vor allem nicht so dieser Ressort-Typ, irgendwo reinbunkern und 2 Wochen abhängen oder so, sondern wenn ich was erleben will, also keine Ahnung, ich war ja auch in Japan und so 3 Wochen, dann will ich halt was vom Land sehen und rumreisen und ja, Unterkunft und so kann minimalistisch sein, aber ich will halt viel von der Kultur sehen. Und das, was ich gerade meine, ist ja dieses typische, ja, ich sage ja, ich fliege irgendwo hin, setz mich da wie 4 Wochen an, 2 Wochen an den Pool und drumherum brennt die Welt, aber ist mir egal für die 2 Wochen. So, das ist halt, das finde ich sehr pervers irgendwie.
Ja, ist irgendwie unschön. Nun gut, insgesamt fand ich den Film richtig, richtig, richtig stark. Also jedes einzelne Wort an Lob, was der jemals bekommen hat, hätte ich am Anfang nicht gedacht, nach den ersten 5 Minuten, hat er absolut verdient. Der geht knapp 2 Stunden, ist so gut wie nie langweilig, hat enorm starke Darsteller und ist super spannend über die gesamte Zeit hinweg. Und im Gegensatz zu Requiem for a Dream ist das so ein Ding, wo ich mir schon vorstellen kann, dass ich mir den häufiger angucken werde. In welchen Zeitabständen, schwierig zu sagen, dafür ist das Thema dann doch zu schwer, aber ja, wäre ich Lehrer geworden, wäre das ein Film, den man auf jeden Fall mal zeigen kann.
Ja, ich werde es auch gerade darstellen, weil du es ja am Anfang gesagt hast, ne, dass es ja wirklich alles Laien sind, die dann eben entsprechend geschult wurden, finde ich Wahnsinn. Also ja. Für so ein halbes Jahr irgendwie Theaterschulung, so eine Leistung, ich finde die auch total beachtlich, immer wieder, das ist so real. Also klar, natürlich, das macht sie auch gerade so greifbar, weil die einfach von da stammen, aber ich finde das Wahnsinn, wie die da aufspielen, das ist unfassbar.
Super. Und eine Sache, die vielleicht noch nicht so rausgekommen ist, ganz viel davon basiert auf wahren Begebenheiten, was das Ganze irgendwie noch mal unfassbar krass macht. Ah. Am Ende hat man halt so ein eingeschnittenes Interview von dem Manet, der Stecher, hieß der, glaube ich, auf Deutsch. Was auch im Film vorkam. Und man war so, oh shit. Das macht das Ganze irgendwie noch mal doppelt unangenehm.
Absolut, ja. Kein leichtes Werk.
Nee, aber ein äußerst gutes, was man definitiv mal nachholen sollte. Also vielen Dank dafür. Sehr, sehr starker Streifen. Kommen wir von den tropischen Regenwäldern Brasiliens zu Unter dem Meer.
Ja, kleiner Stimmungswandel. Wir kommen von den brasilianischen Slums zur vergessenen Stadt. Ja, wie du schon sagst, unter dem Meer. Du hast mir gegeben Atlantis.
Good afternoon, gentlemen. Now, we've all heard of the legend of Atlantis. Pure fantasy. Well, that is where you'd be wrong.
That young thatch gets crazier every year.
I can prove Atlantis exists. I'm sure of it this time.
Milo James Thatch. I'm acting on behalf of my employer, who has a most intriguing proposition for you.
Und zwar den Disney Atlantis von 2001. Der im Original den Subtitle The Lost Empire trägt. Oder im Deutschen das Geheimnis der verlorenen Stadt. Und das Regieduo dahinter waren Gary Tisdale und Kirk Weiss. Die haben unter anderem auch Die Schöne und das Biest und den Doktor von Notre Dame gemacht für Disney. Und ja, der Film streamt natürlich bei Disney Plus. Da habe ich ihn auch jetzt geguckt. Gibt es aber sonst auch natürlich auf DVD und Blu-ray von Disney und ist freigegeben ab 6 Jahren. Und ja, war tatsächlich so eine Disney-Lücke bei mir. Da gibt es so ein paar vereinzelte und einer davon, dieser Disney-Classic, sage ich mal, die man gerne mal anscheinend übersieht, was ich anscheinend auch lange gemacht habe, also gehört halt jetzt nicht zu dieser A-Riege der Disney-Zeichentrickfilme, die man überall liest, sondern der lief immer so ein bisschen bei mir auch unterm Radar, muss ich sagen.
Und der kommt halt auch aus so einer Zeit, wo das Ganze halt stark bergab ging für Disney, wo sie sich sehr viel ausprobiert haben und wo das auch gerne mal nach hinten losging. Mhm. So Kram wie Ein Königreich für ein Lama oder sowas aus einer ähnlichen Zeit kommt, sind ja jetzt auch erst in der Retrospektive so beliebt geworden.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja. Da haben ein paar erst so ihren zweiten, dritten Frühling erleben müssen, damit die jetzt auch quasi anerkannt waren oder wurden. Ja, gebe ich dir recht. Ja, und deswegen, das war so ein Ding bei mir, der auch immer so auf dieser, so auf einem Auge Disney-blind-mäßig, immer mal den Titel gelesen, das Cover gesehen, aber nie den Drive gehabt, mal reinzugucken. Von daher, der Podcast erfüllt wieder seine Daseinsberechtigung. Und ja, der Film hat auf Letterboxd eine 3,5 von 5 und auf der IMDb eine 6,9 von 10, was ich auf die IMDb doch echt ganz schön stark fand. Und ja, ich trage einmal kurz den Plot vor. Eine Crew von Archäologen und Forschern wird von dem Historiker Milo Thatch angeführt. An Bord des unglaublichen U-Boots Ulysses erforschen sie die Tiefe der Meere auf der Suche nach der sagenumwobenen Stadt Atlantis. Die Unterwasserexpedition nimmt jedoch eine unerwartete Wendung. Oh ja, meine Erwartungen erstmal.
Da steht so, das ist eine äußerst gute Zusammenfassung, in der kaum was gespoilt wird. Das ist selten bei der UFDB gefühlt.
Habe ich auch selber geschrieben. Zumindest habe ich sie zusammengekürzt, weil die Original hat nämlich gespoilert.
Ah, natürlich.
Deswegen kein Lob für IMDb, sondern für mich. ja, Erwartungen. Ich habe tatsächlich einen Disney-Classic erwartet, einen Disney-Kitsch-Film, in dem dieser Mythos Atlantis, der ja natürlich sehr groß ist und sagenumwoben und sehr tief, wo man sehr tief reintauchen kann, dass der den so ein bisschen ja verniedlicht dargestellt wird, vereinfacht, simpliziert, quatschige Sidekicks, so eigentlich den Klassiker so ein bisschen, so alle Disney-Elemente, die man eben so für so einen Zeichentrick Disney braucht. So, das waren meine Erwartungen. Ich habe erwartet, so einen typischen Disney-Film zu sehen, bei dem ich ein bisschen Spaß haben kann und dann ist auch wieder gut. Das waren meine Grunderwartungen. Ja, was habe ich denn bekommen? Also, der Film beginnt ja so ein bisschen damit, dass eben Milo, der übrigens im Original von Michael J. Fox gesprochen wird, er ist halt der typische Bücherwurm-Typ, der in einem Museum angestellt ist, aber eher so ganz Tag im Keller sitzen muss, weil ihn keiner ernst nimmt. Weil er eben nach Dingen forscht, die die anderen Wissenschaftler ja nicht für voll nehmen. Also sein Großvater hat ihm schon quasi in die Wiege gelegt, diese Forschung nach Atlantis. Und ja, er sucht dafür halt eben, beziehungsweise er möchte eben eine Expedition gefördert bekommen und macht da immer so einen schönen Pitch, wie man im heutigen Marketing-Zeitalter sagen würde. Und möchte eben das Atlantis suchen gehen, möchte aber auch dafür Geld. Und ihn nimmt halt keiner ernst und der wird immer abgelehnt und er ist schon im Verzweifeln, weil er keine Lust hat, auf ewig in diesem Keller zu hängen. Und lernt dann eben, dass ein alter Freund von seinem Großvater daran aber auch glaubt und der finanziert dann quasi diese Expedition. Und ich muss halt sagen, dass der Film, das war das erste, was mir so aufgefallen ist, der ist verdammt rasant. Insgesamt, gerade aber auch die erste Hälfte. Der Film nimmt sich wirklich extrem wenig, also das heißt, er nimmt sich wenig Zeit, er lässt sich wenig Zeit. Er jagt quasi wirklich von Plotpoint zu Plotpoint, vor allem von Location zu Location und treibt erstmal schon bei einer Laufzeit von knapp anderthalb Stunden erstmal alles darauf, erstmal nach Atlantis zu kommen. Das war, fand ich ziemlich krass, was er für ein Tempo vorlegt. Er verschwendet da gar nicht so viel Zeit, sondern ist wirklich so, okay, hier ist der Charakter, er hat das und das vor, wie kommt er dahin, so, auf geht's und schon sind sie im U-Boot. Also es war alles relativ zügig, muss aber sagen, auch nicht zu zügig. Also ich fand's angenehm zügig, so. Er verschwendet nicht viel Zeit auf unsinnigen Dingen. Er führt die Charaktere eben so im Laufe des Ganzen immer wieder ein. Jeder bekommt immer so ein bisschen Beiwerk. Denn auf dem U-Boot dann lernen wir dann auch eben die in meinen Erwartungen schon angesprochenen Sidekicks natürlich kennen. Davon hast du hier eine ganze Menge, wobei nicht jeder die gleiche Gewichtung bekommt. Aber du hast dann eben diese sehr bunte Truppe an Abenteurern, sag ich mal, oder beziehungsweise verschiedene Professionen. Du hast einen Arzt eben an Bord natürlich, du hast, der ist sehr lustig jetzt übrigens, ich fand diese Sprengmeister geil aus Frankreich und diesen komischen Maulwurf mit dem besten Satz auch des Films, so von wegen
Baudelaire.
Ja, genau, Baudelaire, wo später der beste Satz im Film kommt in Atlantis, so von wegen so, dieser komische Maulwurfsmensch, ist das sowas wie ein Haustier? Und Milo so, ja, ungefähr sowas. Muss ich mega lachen. Genau, du hast halt diese bunte Mischung Charaktere, du hast auch diese Mechanikerin, wo ich ja erst dachte, das wird das Love Interest, aber der Film hat mich später eines Besseren belehrt. Und ja, dann geht's eben auch schon los auf diese Expedition. Und du lernst dann eben, während sie nach Atlantis reisen, diesen Hinweisen nachgehen, die Milo da auf seinen Karten hat, lernst du diese Charaktere eben so ein bisschen kennen. So, wie gesagt, nicht alle super, super deep, aber so reicht, um damit arbeiten zu können. Das fand ich irgendwie alles ganz, ganz nett. Und dann kommt auch schon so bald die ersten Action-Sequenzen. Zum Beispiel dieser Kampf gegen diesen, ja, sie denken halt, es ist ein Riesenfisch, aber irgendwie ist es ja scheinbar mechanisch. Einfach so ein Riesen-Robo-Fischwesen. Und das Erste, was mir bei den Action-Pieces aufgefallen sind, wovon es dann später auch relativ viele gibt oder Ausufern gibt, die sind ziemlich dolle für so einen Kinderfilm, finde ich. Die sind relativ aufregend.
Wenn ich da kurz eine Anekdote einhake.
Ja, gerne.
Der Film kam raus, als ich in der vierten Klasse war. Und von einem Schulfreund damals, die sind dann zu seinem Geburtstag in den Film gegangen, haben den geguckt. Und habe ich dann am nächsten Tag so gefragt, na, wie hat's gefallen, wie war? Boah, und es war so krass und so viel Action und wow. Also gerade für diese Zielgruppe ist der Film, glaube ich, ganz schön hui.
Also der ist ja ab 6 und also wie gesagt, ist ja alles wieder nur hypothetisch und jeder Sechsjährige ist anders und so weiter. Aber ich fand, die Action war teilweise wirklich sehr, ja, überladen, sehr, wie gesagt, sehr aufgeregt, sehr aufregend. Teilweise sogar hier und da ein bisschen hart. Weiß ich nicht. Also fand ich, also war für einen Disney-Film schon sehr, 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 sehr ausufernd, so was es angeht.
Blutet nicht auch am Ende irgendjemand sogar ziemlich krass?
Nee, Blut war hier keins. Aber es gibt halt sowas wie, also zum Beispiel, jetzt ohne so viel vorwegzunehmen, aber da wird später in Atlantis wird einem alten Mann in den Magen geschlagen, ziemlich übel, was ganz schön krass ist. Und dann kommt der Arzt auch später dazu und sagt dann so, ja, er hat innere Blutungen, ich kann nichts mehr für ihn tun. Wo ich dachte so, okay. Holy so. Also ja, wie gesagt, klar, auch andere Disney-Filme haben irgendwie Gewalt und es ist ja immer diese Cartoon-Gewalt, aber trotzdem, hier fand ich so, waren ein paar Sachen drin, ich dachte, ja, okay, für Sechsjährigen war schon nicht ohne so irgendwie. Und Ja, auf jeden Fall, ja, das sind so die Action-Pieces, davon gibt es halt, wie gesagt, doch einige. Und ansonsten ist der Film erstmal natürlich schon sowieso ein Abenteuerfilm, was ich schon mochte. Weil so Abenteuer an sich, so hat man ja auch nicht mehr so häufig irgendwie und so.
Hatten wir auch schon ein paar Mal das Thema.
Genau, hier. Genau, hatten wir ja schon auch in einiger Male und mag ich immer gerne. Und das hat sich ja ganz gut angefühlt eigentlich. Wenn man dann in Atlantis selbst auch ist, so, ja, Spoiler, sie finden es so, es gibt Atlantis, aber es erfährt man in den ersten 3 Minuten halt hier. Das ist natürlich hier der Major-Plot. Sie finden natürlich Atlantis und lernen dann so ein bisschen die Zivilisation da kennen. Und da sind mir 2 Sachen aufgefallen. Einmal geht es ja darum, dass Atlantis halt ja natürlich untergegangen ist und dadurch auch viel von der Geschichte oder von der Geschichte und der Kultur Atlantis so verschollen ist. Und selbst eben die Bewohner, die jetzt eben noch übrig sind, nach der großen Katastrophe, die passiert ist, wissen teilweise selbst nicht mehr genau so, was eigentlich früher Phase war. Und irgendwie alte Schriften können teilweise nicht mehr gelesen werden, weil die Sprachen nicht mehr überliefert wurden und so weiter. Und ich fand es irgendwie ein bisschen weird, dass dann irgendwie halt Milo kommt, so der einfach Museums-Dulli, und dann erstmal irgendwie dieser alten Zivilisation ihre Kultur erklärt. Das fand ich irgendwie so ein bisschen weird. Also er hat halt irgendwie durch seine Forschungen und halt, er ist ja auch irgendwie Sprachwissenschaftler, hat eben diese ganzen alten Sprachen erforscht, dass er sich erstmal besser auskennt mit dieser Kultur eben als die Bewohner. Also als die Kultur selbst. Das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Aber okay. Und?
Naja, also es wird ja so ein bisschen dadurch erklärt, dass die Kultur der Atlanta sich ja in irgendeiner Form weiterentwickelt hat. Und nimmt zum Beispiel jetzt mal ein junges Kind oder einen Teenager, setzt den vor Frakturschrift und sagt, les mal vor.
Ja, ja, nee, na klar. Von dem Punkt her verstehe ich das schon, aber es gibt ja nicht nur hier die Kida, die junge Atlanterin, sondern es gibt ja auch alte Gelehrte und so. Und dass keiner, also dass wirklich halt irgendwie erst der Mensch von der Oberfläche kommen muss, um denen ihre Geschichte wieder zu erklären, finde ich so ein bisschen, ja, okay. Aber wie gesagt, geschenkt. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist oder was ich ein bisschen schade fand, man erfährt leider recht wenig von Atlantis eigentlich. Denn man erfährt halt nur so quasi die wichtigen Plotpoints, die wichtig sind dann auch, um das Ganze voranzutreiben später und dann auf die Lösung auch zu kommen oder überhaupt des Ganzen, um das Ganze, die Conclusion zu schaffen und eben so ein paar wichtige Bausteine. Aber ich hätte gerne einfach mal mehr davon von der Stadt gesehen. Also was machen die eigentlich den ganzen Tag? Man sieht eigentlich nur, man sieht so die Fischen halt hier so ein bisschen. Ja, okay. Und irgendwie gibt's einen Tätowierer auf dem Marktplatz. Okay. aber irgendwie, das hat sich nicht so richtig organisch angefühlt. Ich hätte gerne, ich meine, klar, also es geht ja, also die haben halt Probleme so und es geht ja auch eher so um die, wie können wir der Stadt zum alten Land verhelfen Geschichte. Aber, weiß ich. Da hätte ich irgendwie gern mehr gesehen. So ein bisschen mehr noch Deep Dive so in den Alltag der Atlantianer irgendwie. Hat mir ein bisschen gefehlt. Da hätte mir ein bisschen mehr ins Detail gehen können. Das fand ich ein bisschen insgesamt ein bisschen dünn so. Das hat sich nicht so richtig, ich bin da nicht so richtig angekommen. Das war ein bisschen schnell, das Ganze. Weil der Film hat ja so eine Mad Max-Komponente, muss man sagen. Ne? Da geht's irgendwie rein, passiert kurz was, dann geht's erstmal wieder raus. Und so, da fehlt mir so ein bisschen was Greifbares noch. Das fand ich ein bisschen schade. Das war ein bisschen dünn am Ende des Tages. Und ansonsten, ja, dann hast du halt, wie gesagt, Kida natürlich, dann der richtige Love Interest nach meinem ersten False Flag Love Interest. Die ist ja dann doch auch wieder relativ so ein bisschen typisch, ne? Disney-Prinzessin, wenn man es so benennen möchte. Aber gleichzeitig auch wieder so ein bisschen blass. So richtig viel erfährt man von ihr dann auch nicht wirklich. Und ja, dass dann Milo halt natürlich mit ihr anbandelt, eher so als der Forschende, sie als bitte bring mir was bei und so. Ja, das war ganz, ganz niedlich und ganz nett. Und dann geht's halt, wie gesagt, fast schon in den Endtonus und wie hat den Major-Plot-Spoiler-Twist verrate ich jetzt mal nicht, für alle, die noch nicht gesehen haben. Aber ja, war irgendwie konsequent, war super vorhersehbar. Also das, was dann passiert quasi, die angesprochene unerwartete Wendung in meinem Plot, den ich vorgetragen habe, die riecht man halt, oder die stinkt 10 Meilen gegen den Nordseewind irgendwie. Also das war mir sofort klar, aber ja, schmälert jetzt das Seherlebnis nicht, aber passiert jetzt nicht die mega krassen Sachen irgendwie, das ist alles relativ deutlich. Und
ja, wenn du mal überlegst, so für Kiddies ist das aber auch schon ein relativ krasses Thema, so mit dem Kolonialismus
eigentlich. Ja, 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 auf jeden Fall. Das, also unter dem Gesichtspunkt der Altersempfehlung des Films für Kinder, ja, auf jeden Fall. Für meine Sehgewohnheit natürlich war das jetzt, ah ja, okay, das passiert genau so und so. Ja, genau, passiert auch so und so. Ne? Das, also für älteres Publikum ist das, was da, bahnt sich das halt schon am Horizont schon lange vorher an. Und spielt sich dann auch genauso aus, wie man es erwartet. Ist aber natürlich für die Zielgruppe des Films, ist es natürlich, ist es kein Punkt. Oder beziehungsweise spielt das eher ein auf, sag ich, auf die Dramatik, die ich angesprochen hatte, die doch sehr, oder auch die Thematiken, die da aufgemacht werden, die relativ erwachsen und vielleicht sogar ein bisschen düster sind. Ja, das stimmt. Milo ist übrigens auch der erste Disney-Held mit einer Brille, ne? Also mit einem Full-Length-Animated-Feature-Spiel. Ist der einzige, also ist der erste Disney-Charakter überhaupt damals gewesen, der eine Brille trägt. Ja, der Hauptcharakter. Nee, auf jeden Fall, ihn mag ich auch ganz gerne irgendwie. Er hat so dieses leicht tollpatschige, was Disney-Helden oft haben, aber trotzdem ist er halt super smart und ist ja auch ein weiser Boy. Nicht nur ein weißer Boy, sondern ein weiser Boy. Und wow. Fand ich eigentlich ganz, ganz nett als Hauptcharakter, fand ich ganz sympathisch. Und wie gesagt, die Side-Charaktere sind halt nett, aber da kommt keiner so richtig auch aus dem Quark. Aber wie gesagt, vor allem den Sprengmeister habe ich sehr gefühlt, muss ich sagen. Ja, also kommen wir zum Fazit. Es war eigentlich quasi das, was ich erwartet habe, ohne diese Verniedlichung. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie jetzt den Mythos Atlantis jetzt so mega ernst genommen haben. Natürlich dichten sie da auch reihenweise Kram natürlich selbst einfach hinzu, sondern sie nutzen schon eher einfach das Ding als Aufhänger, um eine eigene Geschichte zu erzählen. Aber ja, es war vor allem ein Disney-Film, der am Ende des Tages dann doch deutlich ernster war und wie gesagt auch fast schon so ein bisschen gritty und, nein, nicht gritty, aber halt so ein bisschen düster und ernster als ich für Disney-Verhältnisse, genau, als ich erwartet hätte, der halt Themen aufmacht, die da doch eher untypisch sind und dann sage ich ja vor allem in der Action, im Abenteuer sehr aufgeregt, sehr, sehr ausladend, und ja, sehr, sehr direkt und auch mal ein bisschen schroffer hier und da sind als gewohnt. Und ja, vor allem eben gefehlt haben mir, wie gesagt, gerne ein paar mehr Details, ein bisschen mehr Deep Dive in das Thema rein. Vor allem eben um die Kultur, so ein bisschen mehr einfach. Ein bisschen mehr Greifbarkeit hat ihm gut getan, finde ich. Er fokussiert sich dann doch sehr auf den Hauptplot und ist dann da, wo das Tempo in der ersten Hälfte gut tut, vielleicht in der zweiten dann auch zu schnell, um das Ganze zu Ende zu bringen. Das ist so ein seltener Film, wo ich gesagt hätte, dem hätten vielleicht noch 15 Minuten mehr sogar gut getan. Das sagt man doch eher selten. Von daher auf jeden Fall überdurchschnittlich gut unterhalten gewesen. Wird jetzt nicht mein, also wird sich nicht einreihen jetzt in meine Top 5 Disney All-Time Classics, aber bin auch hier froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe und ist ein guter Disney-Film, den man, sag ich ja, mit seinen Kids mit Bedenken gucken sollte, der, wie gesagt, halt, sag ich ja, aus meinem Empfinden, ich habe jetzt keine Kinder selber, aber aus meinem Empfinden nicht für jeden Sechsjährigen was ist, muss ich sagen, glaube ich. Dafür ist er vielleicht doch ein bisschen zu aufgeregt. Aber ja, so für, aus meiner Warte heraus, so für ältere, immer noch Disney-Fans oder Leute, die ganz Zeichentrickfilme gucken, aber auch für Leute, die gerne Abenteuerfilme gucken, auf jeden Fall einen Blick wert.
Ja, es ist so ziemlich genau das, was ich eigentlich erwartet habe, was du von dem Film hältst. Von daher bin ich zufrieden.
Ja, ein weiterer Disney-Klassiker, den ich auf jeden Fall von der Liste nehmen kann. Oder auf die Liste setzen kann. So. Auf die gesehene Liste. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, lass uns doch gleich auch weitermachen. Was gucken wir denn nächste Woche oder nächste Folge?
Ja, das darfst du mir als erstes jetzt mal schicken.
Na komm. Dann fange ich an. Ich habe was rausgesucht. Ein Film, den ich dir heute gebe, weil ich Bock habe, ihn noch mal zu sehen.
auch dafür ist dieser Podcast geeignet.
Auch lang nicht gesehen und deswegen dachte ich mir, komm, den gebe ich dir mal. Du guckst nämlich einen Sam Raimi.
Darf ich raten?
Ja.
Darkman? Es ist Darkman. Geil.
wir hatten ja schon. Na, der letzte Raimi, den du geguckt hast?
Drag Me to Hell.
Drag Me to Hell, genau. Wir hatten schon Drag Me to Hell. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen zurück. in Raimis Warte. Und ich habe den Film, ich habe den jetzt schon länger wieder auch hier, den gab es nochmal neue Auflage auf Blu-ray. Und ich habe den jetzt schon länger wieder auch im Regal stehen. Ich habe ihn seitdem aber nicht mehr gesehen. Und ich habe ihn das letzte Mal gesehen im DVD-Zeitalter vor bestimmt 10 Jahren oder so. Und ich dachte mir letztens so, als ich mal durch mein Filmregal gestöbert hatte, dachte ich mir, oh, Darkman, hätte ich mal wieder Bock. Und bevor ich dann reingegriffen habe, habe ich meine Letterboxd-App aufgemacht. Hab deinen Nickname geletterboxt und mal schnell gecheckt gemacht, ob der denn nicht auf deiner Watchlist ist, weil ich mir nämlich so, mir war so, als hätte ich den ja mal gesehen und dachte, hab dann auch direkt gefunden und dachte mir, ah, guck mal einer an. Dann machen wir das doch Ganze einfach hier.
Wow, es gab zwei Fortsetzungen, krass.
Ich kenne, glaube ich, nur eine und die auch nur flüchtig und ich bin mir relativ sicher, dass beide nicht gut sind.
Davon ist auszugehen. Ja, ich war jetzt zwischen, muss ich jetzt Evil Dead Teil 1 gucken oder Darkman, aber wenn du meintest, dass du mal wieder Bock hattest, den zu gucken, ja, da war die Wahrscheinlichkeit, dass es Darkman ist, irgendwie höher.
Ja, dann hau mal rüber, was muss ich gucken? Und mal gucken, wie nah diesmal die Jahreszahlen sind.
Lass mich das direkt mal überprüfen. Es ist das gleiche Jahrzehnt, immerhin.
Immerhin.
Du darfst nämlich den Film gucken, weil als ich so City of God gesehen habe, dachte ich mir, Mensch, was gibt es eigentlich an Filmen, die in Deutschland Regionen in irgendeiner Form heraushebt? Und da ist mir dieser Film eingefallen.
Ah, okay, absolute Giganten. Ja. Ja, ja, auch ein Film, der wie viele auf der ewigen Watchlist steht und ja, immer so weggeschoben wird. Ich weiß früher, oder was heißt früher, vor einigen Jahren war das immer wieder auch so ein Film, der bei mir, wie soll ich es ausdrücken, er stand auf der deutsche Filme-Liste. Die inzwischen aber, muss ich sagen, habe ich die nicht mehr, weil ich doch einfach auch über die Jahre natürlich gelernt habe, immer wieder. Und man muss ja einfach sagen, dass es doch das deutsche Kino deutlich, also auf jeden Fall was zu bieten hat, wenn man einfach mal sucht und sich jetzt nicht nur auf den Mainstream Quatsch sich projiziert, sondern ja, einfach auch mal sich auf was einlässt. Von daher gibt's diese Liste auch gar nicht mehr oder diese, sag ich mal, nicht Liste, aber diesen Gedanken im Kopf, so den habe ich auch schon vor einigen Jahren abgestriffen, sondern bin da sehr offen mittlerweile. Also von daher bin ich sehr gespannt. Ja, ist ja doch auch schon ein Klassiker des deutschen Kinos, kann man ja schon wirklich sagen. Und ja, mal gucken.
Super, bin gespannt.
Darkman, absolute Giganten. Nächstes Mal also. Bin auch sehr gespannt, ja. Dann würde ich sagen, haben wir es für diese Folge. Und ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und hoffen, ihr bleibt auch weiterhin dabei. Und ich glaube, wir hatten keinen einzigen Hundeunterbrecher, oder?
Ja, sie hat einmal geknurrt, während ich geredet habe, aber ja.
Das kann ich verstehen.
Ja, sie aus irgendeinem Grund. Ich habe hier ja das Fenster vom Arbeitszimmer geht Richtung Innenhof, wo ein Kinderspielplatz ist. Und als die Sonne richtig geschienen hat, waren halt viele Kinder unterwegs. Und da hat sie dann hier mal am Fenster gesessen und Aber wenn man dann mit ihr rausgeht und an den Kindern vorbei, dann verpisst sie sich ganz schnell. Sie ist ein bisschen ein Möchtegern.
Sie ist so ein alter Mann, der auf dem Fensterbrett lehnt, auf so einer Decke und runterpöbelt. Aber wenn die Kinder hochkommen, ist Schluss.
Ja, so in etwa.
Also entweder macht sie keine Kinder oder du hast irgendwas über City of God gesagt, was sie nicht gut fand.
Sie fand den nämlich viel besser als ich. Noch genau. Viel besser.
Noch viel besser. 5 von 5. 5 von 5 Pfoten.
Ja. Ne, Lotti, als nächstes gucken wir dann Liam Neeson zu, wie er. Das ist Neeson, ne? Mhm. Wie er entstellt wird. Geil.
Sie freut sich schon sehr, glaube ich. Yep. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Schaubefehl und macht's gut.
Bis denn.
Tschüss.